Ein gutes Team ist die Grundvoraussetzung für vieles andere, was man zum Erreichen betrieblicher Exzellenz benötigt. Wenn man darüber hinaus noch solide Strategiearbeit leistet und wirksames Change Management draufsetzt, dann ist ein Fundament dafür gelegt, erfolgreich zu sein. Grund genug für mich, in der ersten Episode von meinem Podcast über betriebliche Exzellenz genau darüber, also über Team- und Strategieentwicklung und Change Management zu sprechen.
Der Wertstrom. Der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Zu Gast habe ich heute Michael Wagner. Michael hat nahezu 25 Jahre meine nationalen, aber auch globalen Führungsteams in Teamworkshops begleitet, die Teams auch meiner Führungsmannschaft gecoacht und uns in unserer Strategiearbeit und auch in großen Veränderungsprojekten geholfen. Wir haben also zusammen, möchte ich mal sagen, wirklich langfristig kulturelle Veränderungen von Organisationen beobachten können und natürlich auch gestalten können. Ja, und nicht zuletzt hat er mir dabei oft genug den Spiegel auch selbst vorgehalten, sodass ich heute sagen würde, dass er auch einen maßgeblichen Anteil daran hat, wie sich mein Führungsverhalten über die Zeit entwickelt hat. Schön, dass du spontan auf meine Podcast-Anfrage zugesagt hast. Willkommen, Michael.
Oh, vielen Dank für die Einführung. Klingt toll. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Das ist mein erster Podcast. Finde ich toll. Ja, und um die Geschichte kurz fertig zu machen. Ich meine, ich hatte bei dir über die 20, 25 Jahre immer die Gelegenheit, auch gemeinsam mit dir zu experimentieren, auszuprobieren, Neues zu testen, sodass ich denke, das war eine spannende gemeinsame Reise, die wir hatten.
Ja, wohl wahr. Starten wir doch einfach mal damit, dass du dich etwas vorstellst und was du so bisher getan hast in deiner beruflichen Karriere.
Okay, wer bin ich? Ich bin der Michael Wagner. Ich wohne im Allgäu. Vielleicht fange ich ganz kurz privat mit ein, zwei Sätzen an. Ich bin immer noch begeisterter Bergsteiger. Bin, wenn ich frei habe, im Sommer an den Felswänden unterwegs. Ich bin im Winter beim Skitouren gehen, also bin immer noch viel abenteuerlustig in den Bergen unterwegs. Beruflich bin ich ich glaube, der Klammerbegriff, wie man es am besten benennen kann, bin ich Organisationsberater. Du hast ja gerade schon so ein paar Schlagworte gesagt. Da gibt's viele Worte für mich. Ich bin Teamentwickler, ich bin Führungscoach, ich bin Strategieberater, ich bin Change Manager. Passt, glaube ich, alles ganz gut unter den Begriff Organisationsberater. Das mache ich jetzt seit über 30 Jahren, selbstständig, habe mal Maschinenbau studiert, bin aber sehr, sehr früh fachfremd gegangen. Ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass alles, was außenrum in der Firma passiert, mich viel mehr interessiert, als was auf dem Zeichenbrett war. Sodass es dann irgendwann ein konsequenter Weg war, in die Beratung zu gehen. Ich war viel im Ausland, ich habe 3 Jahre in den USA gelebt, ich habe 1 Jahr in England gelebt. Das hat sicher meine Arbeit auch ein Stück weit geprägt. Ja, das wären mal so ein paar Schlagwörter, ne? Wir werden jetzt sicher noch so ein bisschen tiefer reingucken, was wir so gemeinsam gemacht haben, aber das wären ein paar Schlaglichter, wer ich bin.
Ich habe da eine Frage, die ich jedem Gast am Anfang stelle. Wenn du auf deinen beruflichen und privaten Weg zurückblickst, welcher rote Faden zieht sich da erkennbar für dich durch?
Also die Frage hast du mir Gott sei Dank im Vorfeld schon gegeben. Die ist anspruchsvoll, das habe ich dir auch schon gesagt. Da stolper ich so ein bisschen über meine Eigenschaften. Und ich glaube, da kommen wir auch dann schon zum roten Faden. Also ich hab so die Eigenschaft, dass ich mich mit oberflächlichen Antworten nicht gern zufrieden gebe. Ich habe so diesen Drang herauszufinden, was ist das Wesentliche, um was geht's wirklich, was ist das Kernthema, was dahinter liegt. Und genau, wenn du mir eine Frage stellst, was mein roter Faden ist, dann muss ich da reingraben, ne? Und dann bin ich genau auf das gekommen. Das, was mein roter Faden eigentlich immer war, tiefer reinzugraben und Themen wirklich zu verstehen. Also meine Partnerinnen, meine Kids, die lachen sich kaputt, wenn ich wieder irgendwie am Rechner hocke und in irgendein Rabbit Hole eintauche, weil ich es genau verstehen will. Das ist egal, ob das Themen, politische Themen sind, dass ich irgendwas im Radio höre und sage, Moment mal, aber das verstehe ich ja gar nicht, ich muss da tiefer rein, um was geht's da wirklich? Ich habe jetzt privat, bin immer noch Kletterer, mich jetzt ein Jahr lang intensiv damit beschäftigt, ja, wie kann ich meine Leistung nochmal verbessern, ja? Was sind die Faktoren, die meine Leistung als Kletterer beeinflussen? Alle haben sich kaputt gelacht. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, es hat mir Spaß gemacht. Und das ist auch das, was meinen beruflichen Weg immer wieder geprägt hat, ne? Das ist letztendlich wahnsinnig hilfreich bei Teamentwicklung, bei Strategieentwicklung, bei Change Management. Was ist das Wesentliche? Also dieses, ja, in zum Beispiel in einer Teamentwicklung nicht so standardmäßig irgendwie so ein bisschen was zum Selbstverständnis, bisschen Feedback, bisschen Spielregeln, alles mal so durchdeklinieren, sondern sich die Frage zu stellen, was braucht dieses Team, das jetzt vor mir sitzt, genau? Was ist das Thema, das dieses Team jetzt vorwärts bringt? Das hat dazu geführt, dass so meine ganze Arbeitsweise eigentlich immer reduzierter geworden ist. Da ist nicht mehr viel verspielt, nicht mehr viel verschnörkelt. Es ist wirklich geprägt von dem, was ist wichtig, und das hat so zu einer ziemlich schlichten, pragmatischen Arbeitsweise geführt. Aber das begleitet mich immer, und das war jetzt eben auch diese Frage, da bin ich drüber gestolpert, weil ich muss ja was Wesentliches jetzt sagen und kann nicht einfach nur so ein bisschen dahin plappern. Aber ich hoffe, es hat einigermaßen geklappt.
Ja, das ist der Sinn der Frage, ja, genau. Ja,
genau.
Und Tatsache, das nehme ich dir spontan ab, weil das waren immer die unangenehmen Fragen, die du auch gestellt hast. Die Fragen, wo du gegraben hast. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ja. Ja, Maschinenbauingenieur, eigentlich war ja ein anderer Entwicklungsweg dann eher vorgezeichnet für dich. Was war denn da der Impuls für dich, dann zu sagen, nee, ich gehe keine klassische Karriere in der Industrie, sondern mache mich selbstständig?
Ich weiß nicht, ob es da so den Impuls gab. Also ich habe es so rückblickend eher so als erlebt, dass ich immer so, der nächste Schritt war attraktiv, der nächste kleine Schritt war irgendwie, erschien sinnvoll und war attraktiv, und so bin ich so Schritt für Schritt dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Also so der erste Schritt, der erste Job als Maschinenbauingenieur, der hat einfach keinen Spaß gemacht. Vielleicht war ich auch nur in der falschen Firma, und ich habe gemerkt, nee, andere Sachen interessieren mich mehr, und bin dann auf das wieder zurückgegangen, wo ich im Zivildienst war. Ich war in der Erlebnispädagogik im Zivildienst und habe dann gemerkt, das hat mir riesen Spaß gemacht, und habe dann erstmal gesagt, ich mache jetzt mal nochmal so ein Jahr so in der Erlebnispädagogik, dann schaue ich weiter. Und so bin ich so Schritt für Schritt immer weitergegangen. In der Erlebnispädagogik geht es ja eher so um die Entwicklung einzelner Menschen, und das Team wird genutzt sozusagen als hilfreiches Umfeld, dass der Einzelne sich entwickeln kann. Und da habe ich dann gemerkt, Mensch, das, was da in den Teams passiert, das interessiert mich mehr als diese Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen. Und so ging es Richtung Teamentwicklung. Und dann bin ich konsequenterweise ziemlich schnell im Firmentraining gelandet und habe mich mit Teamentwicklung beschäftigt. Und dann ging es einfach so immer so in logischen Schritten weiter. Und irgendwann war klar, so ein Team braucht Führung. Und ich arbeite immer wieder mit Führungskräften, um Teamentwicklungen vorzubereiten, und bin so in diese ganze Führungsentwicklungsschiene langsam reingekommen. Irgendwann, das waren bei uns beiden dann auch so ein Thema, haben wir gemerkt, naja, interkulturelle Zusammenarbeit wird immer wichtiger, und dann bin ich in diese interkulturellen Themen reingekommen und eben wieder in meiner Haltung, ich will es verstehen, ich muss da tiefer rein, was ist das Wesentliche dran, mich damit beschäftigt, ne, so. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, so ein Team braucht auch entsprechende Ausrichtung, und dann sind wir in die Zielthemen reingekommen, und irgendwann bin ich darüber in die Strategiearbeit reingekommen, und über die Strategiearbeit landest du im Change Management. Das heißt, ich bin immer so, ja, man könnte es salopp sagen, so vor mich hingestolpert von einem Thema zum nächsten, aber es waren immer Themen, die mich fasziniert haben, in die ich tiefer rein wollte, und das war immer, was mich angetrieben hat. Da, wo ist mein Interesse, wo will ich tiefer rein? Und es war nie der große Punkt. Ich dachte am Anfang immer, naja, ich mache jetzt mal ein Jahr, ich bin ja Ingenieur, dann gehe ich zurück, ich mache nochmal ein Jahr, und irgendwann habe ich gemerkt, nee, also erstmal will ich nicht zurück, aber ich komme auch gar nicht mehr zurück, ich kenne mich ja gar nicht mehr aus als Ingenieur. So ist der Weg gegangen.
Ja, da hast du gleich eine weitere Frage von mir beantwortet. Also da ist tatsächlich eine Logik dahinter gewesen, wie sich das entwickelt hat, eben von Team zu Führung, zu interkulturell, zu Strategie und Change dann, ja.
Ja, und das war ja geprägt durch Menschen wie dich, die diese Themen reingebracht haben. Also du hast die Teamentwicklung angefragt, und natürlich haben wir uns auch über dich und deine Rolle unterhalten im Rahmen der Teamentwicklung. Da werden wir sicher nochmal später ein bisschen genauer hingucken, was die Rolle einer Führungskraft da ist. Aber da kam das Thema, ne? Du kamst als Führungskraft, und damit war das Thema Führung da. Und dann habe ich diese Neigung, ich muss es verstehen. Und so war das immer ein Wechselspiel, ne? Ja, und da warst du auch ein wichtiger Partner in dem Wechselspiel in all diesen Jahren, in der Weiterentwicklung.
Hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so wahrgenommen, ja.
Hätte ich zu dem Zeitpunkt sicher auch nicht so beschrieben. Ne? Das ist so dieses Rückblicken drauf gucken, dann kann man das nochmal schlau erklären.
Ja, dann lass uns doch mal ein Stück auf das Thema Teamentwicklung erstmal eingehen. Mal ganz profan am Anfang gefragt, was macht denn für dich wirklich ein gutes Team aus?
Gutes Team, mal ganz schlicht gesagt, das sind Leute, die gemeinsam erfolgreich sind und füreinander einstehen. Das ist das, was man eine Leistungsgemeinschaft nennt, aber eine Leistungsgemeinschaft, die den Namen auch wirklich verdient. Also da geht es um Leistung und da geht es um Gemeinschaft. Das wäre mal so ganz schlicht. Das ist eine Gruppe, die wirklich was bewegen wollen, die was erreichen wollen und die sich gemeinsam für das Ergebnis verantwortlich fühlen, aber auch gemeinsam für das Team verantwortlich fühlen. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Teil, dass da eine Gruppe ist, die sich gemeinsam verantwortlich fühlt, für was rauskommt und wie es rauskommt, wie sie es gemeinsam hinkriegen. Das wäre mal so ganz auf einer ersten Ebene. Ich meine, du hast immer wieder Teams gehabt. An was hast du festgemacht, dass du gesagt hast, boah, das ist jetzt ein gutes Team. Jetzt habe ich gerade ein gutes Team. Wir hatten einen Workshop, wo du vorher gesagt hast, du bist zufrieden. Du hast ein gutes. An was hast du es festgemacht?
Also für mich war es immer der Tatbestand, und das spürst du ja als Führungskraft, ist da ein Miteinander oder ein Gegeneinander. Ja, und das hat enorm viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, dass der andere, du sagst ja, das Ziel ist, gemeinsam etwas zu erreichen, dass der andere schon seine Aufgabe auch erfüllt und dass ich da bin, wenn er Hilfe braucht. Ja, deswegen habe ich auch viele Veränderungsthemen immer gemeinsam von dem Team meistern lassen und nicht jeder für sich nur seine Aufgabe tun lassen, dass im Grunde genommen auch wirklich dieser Gemeinschaftsgeist aufkommt. Am Ende ist für mich das Testat, wenn die Veränderung gelingt, auch wenn du als Chef dann nicht dabei bist. Dann siehst du nämlich, dass ein Team in sich funktioniert.
Genau. Das ist ja genau das, wenn du sagst, du lässt das Team zum Beispiel diesen Change managen, dann gibst du dem Team die Verantwortung. Ne? Das Team hat dann gemeinsam Verantwortung, es zu machen. Und das ist, glaube ich, so eine der ganz zentralen Zutaten. Und dazu braucht es die Führung, die da auch loslässt und auch das Team ermächtigt, das selber zu machen.
Ja. Ja. Du hast ja jetzt schon.
Ja. Ja.
Sagst du es?
Ich meine, wenn man jetzt nochmal so eine Ebene tiefer reingeht, ne? Also als Berater hat man natürlich schon einmal so einen Blick auf, wo man nochmal so ein paar mehr Faktoren abklappert. Was braucht ein Team, damit es gut arbeitet? Da können wir, wenn du willst, nochmal kurz, ich habe da so, ich glaube, 3, 4 Faktoren, auf die ich in der Regel gucke. Ja, klar, um dann festzustellen, was ist das Wesentliche, was dieses Team braucht. Ne? Also so klappere ich schon so innerlich meine Liste ab. Und da ist so ein zentraler Punkt ist, hat dieses Team eine klare Ausrichtung, haben die gemeinsame Ziele, ja, dieses gemeinsame Commitment, was sie erreichen wollen, oder arbeitet jeder irgendwo hin, ne? Das ist eins. Das zweite ist das, was man klassischerweise immer so bei Teamentwicklung denkt, das ist dieses Miteinander, die Kultur des Miteinanders. Wie gehen die miteinander um? Ist das ein psychologisch sicherer Raum, in dem ich offen Kritik äußern kann, indem ich offen meine Gedanken einbringen kann? Ja, gehen die so miteinander um, dass sie sich auch reiben, dass da auch was rauskommen kann? Oder schonen sich die nur und sind harmonisch? Ja, also wie ist der Umgang? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, haben die eine gewisse Klarheit, wie sie sich organisieren in den Rollen, in ihren Strukturen, in ihren Abläufen? Also so dieser Dreiklang aus Strategie, Struktur und Kultur. Und das auf Team runtergebrochen, da gucke ich drauf. Und dann ist es zum Schluss wichtig, dass sie es hinkriegen, dass das, was jeder Einzelne für sich braucht, dass das dabei berücksichtigt ist. Ja, was hat jeder Einzelne für Bedürfnisse, um wirklich motiviert zu arbeiten? Da kann es sein, dass meine Rolle vielleicht nicht ganz für mich passt, weil meine Neigungen nicht berücksichtigt sind. Da muss ich gucken, dass die Rollen auch so geschnitten sind. Ja, vielleicht fehlt ein Ziel, dass ich wirklich motiviert bin. Vielleicht ist der Umgang nicht ganz so, wie ich ihn brauche. Und es muss so aufgebaut sein, dass dann alle zum Schluss sagen, ja, da fühle ich mich jetzt wohl. Also das wären so die. Aber es ist immer wieder der Dreiklang, Strategie, Struktur, Kultur, egal ob in der Teamentwicklung oder später auch dann in Organisationsentwicklung und in Strategieentwicklung, im Change Management. Die 3 Blickwinkel sind es immer wieder. Und spüren tut man es, glaube ich, am ersten auf dieser emotionalen Seite, die du auch gesagt hast. Ne? Stehen die füreinander ein, arbeiten die zusammen, helfen sich die, daran spürt man es.
Das heißt, andersrum, und du hast ja schon viele Teams über deinen beruflichen Weg begleitet, ist praktisch dann das Gegenteil, das, woran du dann auch merkst, hier funktioniert das Team nicht.
Ja, ich bin ja natürlich nicht der Erste, der das feststellt. Die kommen ja in der Regel auf den Workshop, weil irgendwer anders beschlossen hat, die funktionieren nicht gut genug, um es mal ganz salopp zu sagen. Also es gibt die Ausnahmen, Das ist das, was du auch viel gemacht hast, dieses einfach routinemäßig jährlich einen Workshop mit dem Team zu machen, egal ob das Team gerade gut oder nicht gut funktioniert. Oft sind Teamentwicklungsaufträge starten, weil es nicht gut funktioniert. Und dann ist jemand anders da, der gesagt hat, es funktioniert nicht. Und die, die es am besten wissen, ob es funktioniert oder nicht, das sind die Teammitglieder selber. Die Frage ist die Atmosphäre offen genug, es ansprechen zu können? Das ist dann oft die Herausforderung auf dem Workshop. Ne? Das heißt, die Führungskraft sagt mir, ja, ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht wirklich gut. Ich bin im Workshop mit der Gruppe und die Gruppe sagt, bei uns ist alles super. Und da ist dann die Frage, ne, wie erkenne ich oder wie schaffe ich es, dass das Team offen genug wird, das anzusprechen. Ja, und mein, da gibt es dann schon so ein paar Indikatoren, an denen ich es erkenne auch. Ne? Auch wenn das Team mir wirklich komplett homogen geschlossen sagt, bei uns ist alles super, dann gehen bei mir die Alarmlampen an. Ne? Dann habe ich nicht diese offene, konstruktive Kultur, wo man sagt, das läuft gut und hier könnte man besser werden und da ist was, was mich manchmal irritiert. Wenn ich das nicht habe, sondern alles ist super, weiß ich, okay, da stimmt was nicht. Meistens kommt dann, Klammer auf, nicht wir sind das Problem, sondern wir glauben, unser Chef ist das Problem, Klammer zu. Das sagen sie natürlich in dem Moment nicht. Ja. Aber ja. Das sind so die Punkte, wo die Alarmlampen angehen. Wenn dann viel Lachen, wo man Themen weglacht, wo es vielleicht gar nicht so lustig ist, aber man lacht schnell wieder weg, weil es geht uns ja allen toll. Das sind so Alarmzeichen.
Ja, also ich habe das auch oft erlebt, dieses Phänomen, da spürst du gärend einen Konflikt über Wochen und Monate und dann gehen wir in diese Workshop-Atmosphäre und plötzlich bricht das auch dann raus. Ja, dann werden Dinge auch thematisiert, die und überraschenderweise tatsächlich in den ein, zwei Tagen gelöst, die über Wochen und Monate nicht gelöst wurden. Es ist einfach nur diese Atmosphäre, dass man weg eben vom Arbeitsplatz ist und bewusst sich fokussiert auf das Miteinander oder was ist eigentlich der Punkt, dass das in solchen Workshops funktioniert?
Also es funktioniert nicht immer, das vorweg. Das heißt, es reicht nicht, einfach nur einen Workshop zu machen, weil dann wird es ja immer funktionieren. Das ist sicher irgendwo hilfreich, ne? So aus dem Operativen rauszukommen, diesen getakteten Stress wegzuhaben, um die Zeit zu haben, Themen in Ruhe anzusprechen. Das hilft, aber das reicht natürlich nicht. Ich glaube, ein Punkt, warum wir beide das auf den Workshops immer wieder erlebt haben, ist, weil es eine Kultur war, diese Workshops zu machen, ja, weil die jedes Jahr waren. Irgendwann ist das Vertrauen da, naja, ich weiß, auf dem Workshop habe ich den sicheren Rahmen, Themen ansprechen zu können. Das ist für mich ein Stück weit unbefriedigend, weil eigentlich solltet ihr diesen sicheren Rahmen immer haben und den sicheren Rahmen habt ihr auch immer, aber vielleicht die Zeit nicht oder weil ist es unangenehm und da ist dann über die Erfahrung gelernt worden, hier können wir es gut anbringen. Ja, das ist ein Vertrauensbeweis in dich und ein Vertrauensbeweis in mich, dass wir mit den Themen gut umgehen, ja, der Vertrauensbeweis in dich, dass da nicht irgendein Thema danach zurückschlägt auf dich, ja, dass du dann irgendwen konfrontierst, mit was für einem Thema bist du da gekommen, ne, sondern das wird bearbeitet und ist ein sicherer Rahmen dafür. Und das andere war auch natürlich über die Zeit der Zusammenarbeit das Vertrauen in mich, dass der Michael das schon irgendwie begleiten wird, sodass es gut geht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in der Begleitung habe ich immer versucht, das ist so mein Weg, dem nicht mehr Schwere zu geben, als notwendig ist. Also ein Thema nicht schwerer machen, als es ist. Ja, da kommt dann mal ein humorvoller, lockerer Satz auch von mir zu so einem Thema. Ja, und dann geht's darum, gemeinsam wertschätzend drauf zu gucken. Ja, alle machen ja eigentlich was Sinnvolles, aber es kommt halt nicht immer was Sinnvolles für alle raus. Blöd. Jetzt müssen wir gucken, was braucht jeder, damit es wieder gut wird. Ja, und du schmunzelst jetzt diese Haltung, dass es nicht zu schwer wird. Die finde ich wahnsinnig wichtig bei diesen Themen, weil wenn die Leute die Erfahrung haben, boah, wenn ich das Thema bringe, dann wird es richtig schwer, dann machen sie es auch nicht. Ne?
Spannend war für mich immer dieser Aspekt, du prägst halt so eine Kultur und glaubst, dass das etwas Gemeinsames eh schon auch tagtäglich ist und willst dann in einem Workshop ein Thema diskutieren, voranbringen irgendwo und also worauf du mich dann auch gestupst hast, was ich eben gar nicht so wahrgenommen habe, ist, dass du eben, egal wie gut so eine Teamdynamik auch schon ist, du nicht verhindern kannst, dass du in deiner Chefrolle halt drin bist und damit auch die Hierarchie im Raum bleibt. Mhm. Ja, auch wenn das sich für mich nicht so angefühlt hat. Aber in der Wahrnehmung eben der Teammitglieder trotzdem so ist. Und darüber habe ich eigentlich erst erkannt, welchen Stellenwert das hat, wenn man im Grunde genommen einen Dritten im Spiel hat. Ja, und ich glaube, das war auch immer wichtig, dass wir diese Rollen. Manchmal ist es ja erforderlich, dass ich dann auch in einem solchen Workshop als Führungskraft auftrete. Ja, aber an einer anderen Stelle auch mich bewusst zurücknehmen kann.
Das ist ein spannendes Spiel, ne? So was ist die Rolle der Führungskraft da? Ich glaube, der erste Grundsatz, der ist wichtig, der ist für dich selbstverständlich, aber ich glaube, er ist wichtig, Teamentwicklung ohne Führungskraft geht nicht. Ja, ich kriege immer dann auch mal Anfragen, wo eine Führungskraft weiß, das Vertrauensverhältnis ist gestört und ja, lass doch mal die alleine ohne mich reden und mach mal einen ersten Workshop ohne mich. Das mache ich nicht. Also, ja, sind wir wieder bei dem Thema, was ist das Wesentliche? Und wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist, dann ist das Wesentliche. Dann müssen wir da anfangen. Ja? Also, das ist mal so grundsätzlich. Führung braucht's und Führung ist immer da. Und Führung darf sich ja auch auf einem Teamworkshop nicht verstellen. Ja, wenn du auf dem Teamworkshop den partizipativen die Führungskraft spielst, aber ansonsten autoritär führst, dann ist es nur verwirrend fürs Team. Ja, das heißt, du musst in deiner natürlichen Rolle da sein. Und wenn deine natürliche Rolle wäre, den Workshop komplett zu dominieren, dann ist das Thema, was ich irgendwann konfrontieren werde. Aber erstmal ist die Führungskraft für mich so da, wie sie ist. Und da kommt halt das Vorgespräch natürlich mit rein. Ne? Wenn ich eine neue Führungskraft habe, die ich nicht kenne, schaue ich auf die Rolle. Zum Beispiel über eine zirkuläre Frage und sage, naja, stellen Sie sich mal vor, ich würde mich jetzt mit Ihren Mitarbeitenden unterhalten, die stehen an der Kaffeemaschine und ratschen. Und ich sage so, Mensch, was habt ihr denn für einen Chef? Erzählt mal. Und was würden denn diese aus dem Nähkästchen plaudern? Was glauben Sie? Und so fange ich die Reflexionsschleife an und dann merke ich, okay, wo könnten Stolpersteine sein? Und dann unterhalten wir uns, wie gehen wir auf dem Workshop damit um? Und das ist dann nicht eine Vorbereitung für einen Workshop, sondern es ist ja dann bereits eine Führungsentwicklung, die da passiert, im ganz Kleinen. Das ist eine kleine Intervention, die hilft, dass die Führungskraft ein bisschen bewusster wird und vielleicht anfängt, sich einen Schritt weiter zu entwickeln. Und auf dem Workshop nehme ich sie so, wie sie kommen. Weil so sind sie.
Ja, die Vorgespräche waren auch immer relevant. Also das war auch immer im Grunde genommen so diese Abstimmung zu Beginn. Wo stehen wir denn gerade? Ja, wo knistert es möglicherweise gerade? Und was aber über all die Jahre dann irgendwann immer kürzer wurde und ja fast schon nonverbal bei uns dann auch funktioniert hat, weil du halt so viele Jahre dieses Team begleitet hast.
Ja, wobei mir schon immer wichtig war, so im Vorgespräch so einen Eindruck zu kriegen, was ist gerade los, ne? Was passiert gerade, was sind gerade relevante Themen, die das Team umtreibt. Der Teil, den habe ich immer gebraucht. Ja. Das, was in meinem Erleben immer weniger geworden ist, das ist so die Abstimmung, wie ist der Ablauf des Workshops, weil der war ein Stück weit ritualisiert, ne? Es gab einen Rückblick und so weiter. Und der, genau, dadurch war der Teil nicht notwendig, aber mir war immer wichtig, was ist gerade los im Team, ne? Was treibt die um? Wie geht's dir? Wie geht's dir mit dem Team? Ich muss ja ankoppeln. Ich bin ein Jahr lang weg. Oder da, es war auf kein Jahr, aber einige Monate weg und muss wieder ankoppeln. Was ist da? Wieder reinspüren. Was ist da los? Wo sind die? Um nicht ein Standardfeuerwerk abzufackeln, sondern wirklich die Punkte zu begleiten, die gerade wichtig sind.
Nochmal zurück zum Eingang. Du hast halt immer wieder die richtigen Fragen gestellt, die einen zum Nachdenken angeregt haben. Und ich weiß, dass man relativ viel Fragetechniken lernen kann, ich das auch im systemischen Coach erfahren habe. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, du hast wirklich das richtige Gespür für die richtigen Fragen an der richtigen Stelle. Ist das was sich bei dir tatsächlich eben über dieses ich gehe tiefer hinein entwickelt hat, als Routine, oder hast du da einfach auch Talent dafür nur?
Also das ist ein Stück weit natürlich Handwerk des Beraters, ne? Also klar, das ist unser Job und wenn man das oft macht, dann wird man bei dem, was man oft macht, besser. Also das ist mal so die, glaube ich, so die ganz schlichte Antwort. Und ein Punkt, der uns als Externe natürlich hilft, ist, wir haben eine andere Perspektive und dadurch schauen wir anders auf die gleichen Themen und dadurch kommt eine Frage, die du vielleicht nicht stellen würdest, ja, oder die vielleicht das Team nicht stellen würde, ja, weil ich aus einer Metaperspektive drauf schaue. Und dann mir überlege, wo lenke ich jetzt die Aufmerksamkeit hin? Das ist ja der wichtigere Teil. Also das ist die Fragetechnik kommt dann danach. Wie stelle ich die Frage? Aber erstmal ist, wo leuchte ich überhaupt hin? Ja, das ist wie so eine Bühne, wo das ganze Team drauf steht mit dem ganzen Umfeld. Und wo leuchte ich denn jetzt hin? Und das ist schon wieder dieses, wo ist es jetzt wichtig, ne? Wo leuchte ich jetzt hin? Und dann kommt die Frage in der entsprechenden Formulierung. Also Außenperspektive und Routine.
Aus der Workshop-Atmosphäre quasi in einem Hoteltagungsraum auszubrechen, war immer dann kombiniert mit dem Outdoor. Irgendwo in der Natur bewusst Übungen, ja, Trainingssituationen zu schaffen, das ist ja dann auch ein Stück Mittel zum Zweck, an das Team ranzukommen, oder?
Ja, also ich meine, da würde ich echt gerne den Spieß umdrehen. Du hast es immer wieder eingefordert, warum? Du hast es ja gespürt, du warst ja da drin, du hast es erlebt. Warum hast du gesagt, ich will wieder eine Teamaktion machen? Was kam da für dich dabei raus fürs Team?
Ja, tatsächlich das, was ich gerade mit der Frage auch meinte. Also das ist, du schaffst damit einfach eine Situation in kurzer Zeit, in der ein Team sich halt in einer gestellten Aufgabe spontan zeigen muss. Das sind ja relativ kurze oder auch längere Aktionen gewesen, die wir da getan haben. Einmal kommt da natürlich eine Spaßkomponente dazu. Das beflügelt das Ganze halt auch. Aber das Entscheidende an der Stelle ist, du siehst halt besser, als du das, ich sag mal, in irgendeiner Gesprächssituation im Tagungsraum erleben kannst. Wie funktioniert das Team jetzt auf eine gestellte Aufgabe, die ja zum Teil sehr herausfordernd auch war, wo es notwendig war, dass sich jetzt ein Team rasch organisiert, jeder eine bestimmte Rolle auch einnimmt und ein Ergebnis erreicht werden muss. Weil man halt danach dann darüber spricht, was ist da jetzt gerade abgegangen und wie hat sich das für jeden angefühlt, dann kommt man halt genau auf diese Themen, die man dann besprechen kann und dann adressieren kann. Ja, das ist also quasi so wie ein Theaterstück, ja, in dem das inszeniert wird, was dann nachher über Wochen und Monate dann im Tagesgeschäft, im operativen Tagesgeschäft halt auch geschieht, aber eben in, ja, du kriegst es da komprimiert in kurzer Zeit hin. Ja.
Spannend, ich bin da ambivalent. Ich habe es ja früher sehr, sehr viel gemacht, ich mache es mittlerweile fast gar nicht mehr und ich glaube, so ein Teil, der immer dabei ist, auch den ich bei euch wieder gespürt habe, ist, das verbindet einfach auch. Ne? Man hat ein gemeinsames Erlebnis, man hat gemeinsam, keine Ahnung, eine Seilbrücke gebaut oder hat gemeinsam diese Teamübung gelöst. Das ist ein Erlebnis, auf was man sich beziehen kann, das einen verbindet. Und der Teil, da bin ich für mich sehr klar, der funktioniert. Und der Teil, wo es darum geht, zu spiegeln, wie die Teamdynamik ist, da habe ich teilweise die Erfahrung gemacht, das funktioniert. Ich habe aber auch immer wieder in Workshops erlebt, dass, naja, das ist jetzt eine Teamübung, da funktionieren wir. Aber lass uns mal über unsere Ziele sprechen, über unsere Prozesse sprechen und plötzlich fällt es komplett auseinander. Wo ich dann immer stärker dazu gekommen bin, im Workshop über Sachthemen auch zu gehen. Einfach sagen, okay, dann, wenn wir dann Prozessthemen haben, dann diskutieren wir das mal an. Und dann aber auf die Metaebene zu gehen, wie bei der Outdoor-Übung und zu sagen, hey, was läuft eigentlich gerade? Wie ist gerade die Diskussionskultur hier? Und da habe ich oft gemerkt, dass ich sehr schnell ein sehr gutes Bild kriege, was für eine Interaktionskultur gerade da ist. Das Schöne an den Outdoor-Sachen ist, das ist so eine Metapher. Das ist so ein Anker, auf den man sich immer wieder beziehen kann. Ne? Das ist jetzt wie bei der Seilbrücke. Ja, ich brauche jetzt jemanden, der mich hier rüberzieht. Ja? Und wenn du das gemacht hast, das fühlt sich halt auch gut an. Und da entsteht Beziehung zwischen uns. Heutzutage ist alles so kurzlebig geworden. Jörg, wir haben Workshops gemacht, die waren einfach länger. Wir haben mehr Zeit gehabt. Ich habe das wahnsinnig genossen. Ich habe heute ganz viel One Day, Day and a Half, was zwei Tage, um Gottes Willen, so viel Zeit haben wir nicht. Ne? So. Und dann wird der Anteil automatisch kürzer. Und manchmal ist es schade, aber manchmal ist es einfach auch nur effizienter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat schon beides. Aber dass wir das gemacht haben, hat, glaube ich, über die 20 Jahre eine Riesenwirkung auf dein Team gehabt. Das ist dieses Ritual, es immer wieder machen, immer wieder auch in einem anderen Kontext sich zu erleben. Aus meinem Blickwinkel hat es dein Team sehr, sehr stark gemacht.
Ja, am Ende denke ich auch, das erreicht zu haben, dass das dir schwer wurde, noch was Neues dir einfallen zu lassen.
Ja, das kam dazu. Ich habe irgendwann keine Idee mehr gehabt. Irgendwann war es eher belastend, was der will Auto machen. Wow, was machen wir denn da jetzt?
Ja, andererseits, wenn wir ehrlich drauf schauen, hat sich das Bild ja auch bei uns gewandelt. Also dem eigentlichen Kernzweck hat es ja am Ende auch nicht mehr gedient. Und wir sind ja dann auch viel stärker in die Strategiearbeit über die Jahre gegangen.
Genau.
Und der Outdoor-Aspekt stand ja tatsächlich auch nicht mehr so im Mittelpunkt. Was für mich aber immer zentral war, dass gerade auch in dem Wechsel dann von einem nationalen dann zum globalen Führungsteam ist, dass man auch auf diese Vielfältigkeit im Team schaut. Ja, wir haben ja auch mal so ein MBTI gemacht. Ich will da jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, wo man halt erkennt, welcher Typus Mensch ist mir jetzt gegenüber. Aber das war für mich auch immer eine spannende Betrachtungsweise zu schauen, okay, wenn ich die Vielfältigkeit im Team habe, dann erzeuge ich damit auch Reibung im Team. Da ergänze ich das mit neuen Perspektiven, eben mit anderen Sichtweisen. Und am Ende würde ich sogar glattweg sagen, sind unsere Entscheidungen dadurch robuster geworden, dadurch, dass wir diese Vielfältigkeit im Team haben. Erlebst du solche Konstellationen, dass das schlagkräftigere Teams sind, je vielfältiger sind, auch so in anderen Unternehmen?
Überhaupt nicht automatisch, aber wenn es gut läuft, ja. Also diese Vielfalt ist ja erstmal Fluch und Segen. Das ist erstmal Fluch, weil es komplizierter ist. Wenn alle genauso ticken wie ich, ist es echt einfach. Aber eben, dann kommen ja auch nur die Lösungen raus, die ich auch alleine bringen könnte, ne? Und die Vielfalt führt dazu, dass ihr gemeinsam intelligenter seid und anders handeln könnt. Und das ist kulturelle Vielfalt, das ist Persönlichkeitsvielfalt. Ja, das wären mal so die beiden großen Punkte. Und die Frage ist, wie schafft ein Team es, mit dieser Vielfalt umzugehen und diese Vielfalt wirklich auch zu integrieren und zu nutzen? Und da gibt es keine einfachen Antworten drauf. Und ein erster Schritt ist, sich dessen bewusst zu sein. Ja, das sind dann solche Tools wie interkulturelle Sensibilisierung oder auch sowas wie Persönlichkeitsprofile. Damit mache ich ja erstmal nur bewusst, wow, stimmt, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und dann muss aber das Team damit umgehen. Und das ist dann wieder diese Teamkultur, mit diesen Unterschieden gut umgehen zu können und zu lernen, boah, das bringt mir ja was. Erstmal ist es lästig, boah, da ist eine ganz andere Zugang zu diesem Thema. Boah, muss ich mich da jetzt reindenken? Und wenn ich dann ein paar Mal die Erfahrung gemacht habe, doch, es hat sich gelohnt, dann wird es Teil der Teamkultur. Und das, denke ich, ein Schritt davon ist auch, dass es eingefordert wird, dass es von der Führungskraft eingefordert wird, dass du sagst, ja, ich will dieses interkulturelle Team, ich will diese Persönlichkeiten, ihr müsst nicht so sein, wie ich bin.
Ja, damit sind wir gleich schon mal beim Thema interkultureller Aspekt. Also ich entsinne mich daran, ich hatte es mal bei dir adressiert, dass wir über das Interkulturelle mal reden sollten, was mich dann überrascht hat, dass du im Grunde genommen was ganz anderes veranstaltet hast mit uns, als ich erwartet hatte. Das war ja so eine gestellte Szene, ja, die da zwei, drei Kollegen praktiziert haben und dann haben wir dir erzählt, was wir im Grunde genommen da gesehen haben. Und du hast uns dann gespiegelt, was aber tatsächlich diese Menschen, die diese Szene dargestellt haben, in ihrem Wertesystem verstanden haben oder was damit gemeint war. Das war der totale Augenöffner für mich, zu erkennen, dass im Grunde genommen, sicherlich kannst du interkulturelle Trainings für ein spezifisches Land machen und lernst auch was dabei. Aber im Grunde genommen kann ja jeder aus seinem Wertesystem nicht rausbrechen und deswegen kannst du es praktisch nicht verhindern, dass du in irgendeinen Moostopf trittst, interkultureller Natur. Was mich dazu hingebracht hat, nee, das ist nicht die Lösung, im Grunde genommen Rücksicht da auf den anderen nur zu nehmen, sondern eher eine Kultur des respektvollen Umganges, Toleranz eher zu prägen in deinem Team. Ja, also in aller Offenheit, ich habe mich ja am Ende lieber in meiner deutschen Direktheit gesühlt, weil ich wusste, die Kollegen können damit umgehen, weil eben diese Kultur herrschte. Ja, und ich glaube, dadurch auch authentischer geworden zu sein in einem globalen Team. Ja, also nur mal so auch als Rückspielung da an dich, das war für mich wirklich ein totaler Augenöffner.
Das sind ja diese zwei verschiedenen Arten, mit diesem Kulturthema umzugehen. Das eine ist dieses kulturspezifische. Ich lerne, wie man sich in diesem Land verhält. Und das sind ja auch ein paar Sachen, die sind einfach hilfreich und wichtig, dass ich als höflich wahrgenommen werde, wenn ich irgendwo bin. Und das andere ist, das, was wir gemacht haben, nennt man interkulturelle Sensibilisierung. Und das ist genau zu merken, naja, klar, ich sehe die Welt durch meine Brille. Und spannend, die sehen die ganz anders, aber ich habe keine Chance. zu wissen, wie die die Welt sehen. Und dann kann ich aufhören zu versuchen, mich da rein zu versetzen. Dann kann ich ins Gespräch gehen, einfach zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Und mit der Haltung, ich weiß es nicht, bin ich neugierig und bleibe aber auch bei mir und verhalte mich authentisch und schaue, wie wir zusammenkommen. Und es ist, ich finde es spannend, weil über die Jahre habe ich immer weniger mit dem Kulturthema gemacht. Ich habe vor 20 Jahren haben wir viel damit gemacht und dann wurde es immer weniger. Genau aus dem Grund, den du erklärt hast. Es ist egal, ob es unterschiedliche Persönlichkeiten oder unterschiedliche Kulturen sind. Es sitzen Menschen zusammen, die sind unterschiedlich und die müssen gemeinsam rauskriegen, wie können wir gut damit umgehen. Und das ist jetzt egal, ob das ein Introvertierter und ein Extrovertierter ist, ein Kaufmann und ein Ingenieur oder ein Chinese und ein Europäer. Es ist egal. Und deswegen, das andere ist eher so dieser vorauseilende Gehorsam. Ne? Ich muss jetzt mich so verhalten, wie die das von mir erwarten. Und dann kommen ein ganz komische Spiele rein. Und das ist auch bei Persönlichkeiten so. Wenn ich so ein MBTI-Profil mache und dann weiß ich, okay, du bist halt irgendwie, keine Ahnung, anders als ich. Und jetzt muss ich schauen, dass ich darauf eingehe oder dass ich jetzt einfach das alles toleriere, weil ich jetzt weiß, du bist halt mehr direkt und das muss ich jetzt aushalten. Nee, das will ich nicht aushalten. Ich sag dir, mit mir ist es zu direkt. Ja? Und so handeln wir einfach aus, wie wir miteinander umgehen wollen. Egal, ob es um Kultur oder Persönlichkeit, egal um was es geht.
Ja. Gut, lass uns mal zum nächsten Themenfeld übergehen. Wir haben jetzt intensiver das Thema Teamentwicklung gehabt. Ich glaube, das war auch so ein Fundament ist, war jetzt wichtig, auch so lange darüber zu reden. Bei der Strategie, was sind denn aus deiner Sicht so die Merkmale, dass es eine gute Strategie gibt, dass die existiert? Woran machst du das fest?
Also ganz allgemein ist es für mich eine gute Strategie, wenn sie plausible Antworten auf die wichtigen Fragen liefert. Ja, die wichtige Frage kann sein, wie sichern wir unseren Erfolg? Ja? Wie werden wir wieder profitabel? Wie erreichen wir Operational Excellence? Was immer die relevante Frage ist. Und die Strategie gibt die Antwort darauf. Die sagt, wie kommen wir dahin? Und diese Antwort muss plausibel sein. Das muss eine Erzählung sein, die ich kurz machen kann und wo alle sagen, ja, das ist plausibel. Da können die ruhig sagen, naja, ich hätte es vielleicht anders gemacht. Aber das muss nachvollziehbar plausibel sein. Dann ist es eine gute Strategie. Ich hatte jetzt gerade so ein Beispiel mit einem mittelständischen Maschinenbauer. Die haben 1,5 Jahre Strategiearbeit gemacht. Da sind wahrscheinlich 1000 Folien dabei rausgekommen. Ich übertreibe, vielleicht waren es nur 150. Ein riesen Foliensatz mit ganz vielen kleinteiligen Initiativen. Aber das ist eine Firma, die momentan keine schwarzen Zahlen schreibt. Und diese 150 Folien geben nicht die plausible Antwort für die Mitarbeitenden. Wie wäre man denn wieder erfolgreich? Und damit ist es keine gute Strategie. Das ist zerfleddert, kleinteilig und so weiter. Ja, also die Antwort muss plausibel sein. Die muss nicht schön sein. Es kann plausibel in ganz schlimmen Situationen sein, dass die Strategie ist, Personalabbau zu machen. Das ist fürchterlich. Aber das kann, wenn das plausibel ist, dann können die das mittragen, die da mitgehen müssen. Also das ist für mich so ein absolutes Kernkriterium. Und das zweite Kriterium für eine gute Strategie ist, dass da ein Führungsteam vor der Strategie steht, die da gemeinsam dran glauben, dass da im Schulterschluss ein Team steht und sagt, ja, wir glauben an die Strategie. Das allein ist ein wichtiges Kriterium, das die Strategie gut macht. Das sind so von außen gesehen die beiden Sachen. Ne? Erzählt ist eine gute Geschichte, eine glaubhafte, klare Geschichte, die nachvollziehbar ist, und sind da Führungskräfte, denen ich das abnehme.
Ja, da bin ich bei dir, dass die richtige Dimensionierung war für mich auch immer relevant. Also ist sie, dass sie nicht zu detailliert ist, aber auch nicht so abstrakt, dass wieder niemand damit etwas anfangen kann. Mhm. Ja, weil die verständliche Übersetzung dieser Strategie, das damit auch das Raustragen natürlich, also das richtige Deployment, ist halt so relevant, damit sie dann, ja nicht nur damit, aber sie muss halt auch Bestand haben. Es bringt halt nichts, wenn ich das toll in den 2 Tagen durchspreche und sie dann halt in der Schublade landet. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Phänomen, was du erlebst. Tolle Strategie ausgearbeitet, aber dann landet sie praktisch nur in den Schubladen der Führungskräften.
Das passiert viel. Kann man sagen, ist mir egal, ich habe mein Geld verdient. Aber natürlich ist es extrem frustrierend, also jetzt mal ohne rumzuflaxen. Das ist fürchterlich frustrierend, wenn man merkt, dass die Strategie, die man mit einem Führungsteam gemeinsam auf einer Reise ausgearbeitet hat, danach in der Schublade verschwindet. Das ist fürchterlich. Und da gibt's
aber was denkst du, woran liegt das wirklich? Weil ich meine, das Ist da eine Situation, wo die Führungskräfte sogar auch feststellen, ja, toll, wir haben jetzt eine Strategie, sie glauben auch daran? Ist das etwas wie, nein, es ist denn aber geheimnisvoll umwittert, zu vertraulich, deswegen wird das nicht rausgetragen? Oder kommt man einfach nur wieder im Tagesgeschäft an und vergisst es sowas? Warum wird diese Gelegenheit nicht, häufig nicht wahrgenommen, das dann auch rauszutragen?
Also im Detail sind die Gründe sicher unterschiedlich, aber was für mich so das gemeinsame drüberliegende Thema ist, das ist ein falsches Führungsverständnis, was da drin steckt. Ja, das ist ein Führungsverständnis oft, wo Leute zu operativ tief drin sind, wo das strategische Handeln als Führungskraft nicht das Selbstverständnis ist. Ja, wo im schlimmsten Fall die Leute sagen, naja, für Strategie haben wir eine Stabsfunktion, das macht der Herr Meier, der ist für Strategie verantwortlich, ich führe mein Team. Und dann geht es nicht in die Umsetzung, ja. Also dieses Selbstverständnis, Strategie zu entwickeln und umzusetzen, ist zentrale Führungsverantwortung. Das ist praktisch die Kultur, die es dazu braucht. Da sind wir wieder bei der Kultur. Die Strategie ohne die Kultur, die dazu passt, funktioniert nicht. Wenn ich keine Kultur habe, dass Strategie wichtig ist, kann ich entwickeln, was ich will. Das landet in der Schublade. Und da sind wir beim Rollenselbstverständnis der Führungskräfte. Der andere Grund, warum Strategien in der Schublade landen, ist, weil sie nicht gut sind. Weil sie nicht ziehen, weil sie Leute nicht mitnehmen. Ja. Weil sie nicht relevant
Ja.
sind.
Ja.
Meine, was waren deine wichtigen Aufgaben? Ja, wir haben einen Workshop gemacht, es kamen strategische Stoßrichtungen raus. Da gab es eine Folie mit einer Unterschrift, wo gesagt haben, hier stehen die 5 strategischen Stoßrichtungen oder keine Ahnung, 6 für die nächsten 3 Jahre und alle haben unterschrieben. Und dann war das Spiel ja nicht vorbei, sondern dann hat das Spiel ja erst begonnen. Dann ist mein Spiel vorbei, aber deins beginnt ja in dem Moment erst. Was waren da so die wichtigsten Punkte, damit es in die Umsetzung kam?
Erstmal haben wir ja mit der Unterschrift auch ein Stück Verbindlichkeit reingebracht. Das heißt, wir sind ja erst auseinandergegangen, wenn wir wirklich alle zufrieden waren, dass es das Ergebnis ist, was wir brauchen. Weil am Ende ist es ja nur, die Strategie ja nur ein Wegbereiter, um strategische Ziele auch zu erreichen. Ja. Und das, was dann begann, ist dann die eigentliche Arbeit gewesen, das halt herunterzubrechen auf verständliche Aktionspakete pro Organisationseinheit und immer tiefer, am besten halt bis zum Shopfloor. Ja, also in späteren Phasen haben wir ja tatsächlich unsere Strategie in die einzelnen Sprachen sogar übersetzt, Mitarbeiter einbezogen in die Übersetzung auch unserer Strategie, weil offen gesagt, wir haben natürlich auch unser eigenes Vokabular und das, was wir da niedergeschrieben haben, war ja spontan nicht unbedingt für jeden verständlich. Aber all das haben wir bewusst deswegen getan, weil halt in so einer Strategie tatsächlich was sehr Kraftvolles steckt, um zu den Fernzielen eben tatsächlich zu kommen. Ja, ich erlebe einfach viele Organisationen, die mit sehr operativen Zielen arbeiten. Das tun wir auch. Ja, aber im Grunde genommen mit einem Teilziel, das einem großen Ziel dienlich ist. Ja, und dazu baue ich die Strategie, um die zu erreichen. Ja, wir haben praktisch im Groben formuliert, über welche Wege wir unsere Ziele erreichen, durch welche Taten. Ja.
Ich meine, ich habe das ja
Und
in den Folgeworkshops dann immer erlebt, wenn wir eine Strategie gemacht haben, dann war die ja für einige Jahre gültig und wir haben auf den Zwischenworkshops ja geschaut, wo steht ihr bei der Umsetzung der Strategie. Und ich glaube, da die Systematik, mit der ihr das gemacht habt, ist wahnsinnig wichtig. Ich meine, natürlich ist der erste Schritt gut und sehr, sehr wichtig, die zu kommunizieren, ja, und das habt ihr sicher gut gemacht. Da war ich ja auch zum Teil mit dabei, dann gemeinsam geschaut, wie übersetze ich das in die Sprache der Menschen, sodass es verständlich ist, dass es plausibel wird. Ne? Aber wenn ihr dann aufgehört hättet, dann wäre es wieder in der Schublade verschwunden. Das ist egal. Das hören die Leute sich an und dann ist es wieder weg. Das wird erst relevant, weil sie merken, das taucht ja immer wieder auf. Das taucht auf in Form von Initiativen, in Form von Maßnahmen, in Form von Teamzielen. Das geht in die gesamte Organisation rein. Und das ist dieses systematische Runterbrechen. Ja, ich habe eine strategische Stoßrichtung und was leite ich für Initiativen ab? Ja, und dann habt ihr Initiativen fürs nächste Jahr gehabt. Und die haben dann das weiter runtergebrochen in ihre Einheiten. Und das ist dieses Dranbleiben und das ist Führungsverständnis für mich. Und erst dann funktioniert's. Und das ist ganz viel Handwerk der Führungskraft. Ne?
ja, wohl wahr. Ja, und was mir in dem Gespräch auch bewusst wird, ist, dass natürlich ist es klar, aber es ist eigentlich nur wirklich logisch, dass es da eine direkte Wechselwirkung zwischen der Teamentwicklung und der Strategiearbeit gibt. Ja, wir haben ja gerade auch im Rahmen von SWOT-Analysen, also auf Stärken, Schwächen, Gelegenheiten und Bedrohungen zu schauen, eben auch über Schwächen reden müssen. Und das braucht natürlich auch einen gewissen Reifegrad in dem Team, dass man eben auch offen Schwächen anspricht. Ja, ist eigentlich faszinierend, wenn man jetzt zurückblickt, wie das tatsächlich über die Jahre aufeinander aufgebaut hat,
Ja,
ja.
genau. Also Strategieentwicklung funktioniert nur mit einem Team, das funktioniert. Ja, ich brauche die Teamentwicklung, ich brauche das Team, um dann gemeinsam Strategie entwickeln zu können. Ja, und das heißt, es gibt keine Strategieentwicklung, ohne dass Teamentwicklung passiert. Ja, wenn ich einen neuen Kunden habe mit einer Anfrage, es geht um Strategieentwicklung, dann ist der Prozess so aufgebaut, dass da automatisch, und wenn Sie es gar nicht merken, Teamentwicklung dabei ist, weil die Auseinandersetzung mit der Strategie ist Teamentwicklung. Da sehe ich die Unterschiedlichkeit in den Positionen, lerne ich die unterschiedlichen Bedürfnisse, lerne ich die unterschiedlichen Visionen, wo die Leute hinwollen, das lerne ich alles. Und ich muss lernen, offen zu werden. Und das passiert im schlimmsten Fall erst in dem Prozess, dann ist es ein langer Prozess, oder es ist da und dann ist es ein schnellerer Prozess. Ja, bei uns war das über viele Jahre da und dann war die Strategiearbeit schneller, weil die Offenheit da war, weil man einfach Themen einbringen konnte. Hier haben wir einen Schmerzpunkt, da funktioniert was nicht gut, da müssen wir drauf gucken, das müssen wir entwickeln. Und das hat funktioniert, aber es ist immer, die Teamentwicklung werde ich nicht los bei allen Themen, die ich habe.
Ja, da sind wir praktisch, wenn wir jetzt die Strategieumsetzung dann beim Change einfach mal eingangs gefragt, was ist dann aus deiner Sicht wirklich das Herzstück eines guten, erfolgreichen Change Managements?
Genau, triggerst mich wieder, was ist das Wesentliche? So, natürlich habe ich für mich die Antwort, die wird vielleicht nicht jeder immer teilen, aber ich habe da eine sehr klare Antwort für mich. Es gibt das Kernstück des Change Managements und das ist das Führungsteam. Ja, und schon drehen wir uns wieder im Kreis und sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Eine Veränderung, die nicht vom Führungsteam gemeinsam verantwortet wird, gemeinsam getragen wird und gemeinsam gestaltet wird, wird versanden. Du kannst als Firmengründer, Besitzer, als Bereichsleiter, als Segmentleiter, kannst du den Change nicht umsetzen. Du brauchst die Mitarbeitenden und dafür brauchst du die Führungskräfte. Das heißt, der zentrale Punkt ist, dass das Führungsteam das trägt und dass das Führungsteam auch das Bewusstsein hat, wie wir das jetzt machen. Das ist dann schon natürlich der zweite Punkt. Nicht nur, dass das Führungsteam sagt, wir machen den Change, sondern dass das Führungsteam auch sagt, nee, wir peitschen den jetzt nicht einfach durch und prügeln den durch, sondern wir gestalten jetzt einen Prozess, der dazu führt, dass Vertrauen nicht verloren geht, sondern vielleicht sogar Vertrauen und Engagement wächst. Das ist der zweite Faktor, ja. Dass sie es machen, dass sie Verantwortung übernehmen und wie sie es gestalten dann. Und da sind wir dann in der ganzen Spielwiese des Change Managements. Wie gestalten wir es da? Aber auch da bin ich wieder beim Führungsteam erstmal, ne? Also wenn ich einen Change-Auftrag reinkomme, brauche ich ein Führungsteam. Und auch da muss ich wieder erst im ersten Schritt ein bisschen Teambuilding machen. Ist dieses Team gemeinsam in der Lage, diesen Change zu begleiten?
Wir haben uns ja öfters tatsächlich dann an dieser Stelle mit deiner Hilfe in die Rolle des Mitarbeiters versetzt, um als Führungsteam tatsächlich ein Gefühl dafür zu kriegen, was bewegt dann den Mitarbeiter, wenn wir jetzt über so eine Veränderung reden. Das war tatsächlich immer wieder relevant. Plus, dass wir darüber sichergestellt haben, dass die Führungskräfte auch eine Sprache sprechen, weil ich finde es nicht schlimmer, als wenn die Mitarbeiter auf unterschiedliche Führungskräfte zugehen und dann unterschiedliche Sichten und Meinungen dann zur Veränderung bekommen. Ja, das ist praktisch der Killer wirklich einer Veränderung. Ja. Und was auch einfach sehr bewusst für mich dabei war, weil letztendlich hast du das auch mit reingebracht oder bewirkt am Ende bei uns. Man kann ja nicht die Phasen, die ein Mensch da in einer Veränderung durchgeht, also beginnt da vom Schock über die Verneinung und dann beginnt mit der Akzeptanz erst rational, dann emotional und so weiter, kann man ja nicht verhindern, dass das geschieht. Ja, aber was wir für meine Begriffe wirklich geschafft haben, ist durch diese Vorbereitungsarbeit auf eine Veränderung, dass wir in jedem Fall diese Phasen aber abgekürzt haben und praktisch in der Veränderung wenig Produktivitätsverluste haben, die halt oft geschehen, wenn halt erstmal ich sag mal, durch einen schlechten Start einer Veränderung alle erstmal in Schockstarre geraten. Ja. Das war etwas, was ich darin auch
Ja,
gespürt habe.
ich glaube so, dass die große Gefahr, die drinsteckt, wenn ich den Change nicht bewusst begleite, ja, da geht immer Vertrauen verloren. Veränderungssituationen führen zu Vertrauensverlust. Das heißt, ich habe danach vielleicht eine bessere Org-Struktur auf dem Papier, aber ich habe eine Organisation mit weniger Vertrauen. Ja, und da ist richtig was kaputt gegangen. Das heißt, deswegen ist es wichtig zu gucken, wie mache ich's. Und klar, wenn es dann effizient läuft und wenig Produktivität verloren geht, ist es gut. Aber langfristig lohnt sich's immer, auch wenn es manchmal sich für Führungskräfte langsam anfühlen. Ne? Also, boah, müssen wir jetzt nochmal in die Kommunikation gehen? Wo braucht es das jetzt? Ja, weil stell dir vor, du hast danach ein Ergebnis, wo das Vertrauen verloren ist. Na, dann verlierst du Effizienz über Jahre. Und das ist so das, glaube ich, was dabei ganz, ganz wichtig ist. Und dieses Gucken auf diese Phasen, diese emotionalen Phasen, ist ja praktisch ein Aspekt davon. Und für mich ist so ein wichtiger Punkt darin eigentlich auch nur, den Führungskräften euch eine gewisse gelassene Haltung zu geben. Das ist normal, braucht ihr nicht persönlich nehmen. Da schießt jetzt erstmal wer dagegen. Das ist normal, das gehört dazu. Da sind Bedenken, das tut weh, das sind Geburtsschmerzen. Und da hadern die Menschen damit. Und das braucht keiner persönlich nehmen, da muss sich keiner angegriffen fühlen. Das ist so. Und diese gelassene Haltung hilft, gut damit umzugehen. So. Und was immer dann genau die Phase ist, in der da wer ist, die sind in verschiedenen Phasen. Und es geht darum zu gucken, was braucht es jetzt, dass wir gut durchkommen.
Ja, das bringt mich direkt zu meiner Standardfrage zum Abschluss. Wenn du jetzt auf unser Gespräch zurückblickst, ich habe schon fast selber jetzt eine Vermutung und aus deiner Sicht den einen Aspekt raussuchst, der wirklich den größten Unterschied macht und tatsächlich etwas Echtes bewirkt. Was ist es dann aus deiner Sicht?
Ich will es jetzt nicht zu kurz greifen. Klar, wir sind immer wieder an der Zusammenarbeit des Führungsteams gelandet, ne? Das ist so ein Dreh- und Angelpunkt, über den alles funktioniert. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass man das Puzzle wirklich auch zusammensetzt, ja? Also ich sag, Change ohne eine strategische Notwendigkeit hat keine Energie. Also ich brauche eine Strategie, die den Change erklärt. Ja, eine Strategie, die vom Führungsteam nicht getragen wird, geht kaputt. Ich brauche ein Führungsteam. Ja, also ich muss dieses Team Strategie Veränderung als Gesamtprozess denken und achtsam gestalten. Und die hängen alle miteinander zusammen. Und ich kann nicht nur Strategie machen oder ich kann nicht nur Führung machen. Ich kann nicht nur Zusammenarbeit machen. Wenn du die Elemente, die wir jetzt besprochen haben, gut zusammenbringst, dann kann Operational Excellence passieren. Aber nur wenn du sie alle zusammenbringst.
Ja, welch wunderbarer Schlusssatz für einen Podcast, der sich um betriebliche Exzellenz kümmert, ja. Klasse, ja. Ja, das war dann die erste Episode von meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Vielen Dank, Michael. Hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir über so wichtige Themen sprechen zu können.
Vielen Dank dir, Jörg. Mir hat es richtig Spaß gemacht, aber so gemeinsam auf unsere Reise zu schauen. Sehr schön. Danke dir.
Ja. Also, das war's dann für heute. Ich freue mich über jede Rückmeldung und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte auch eine Bewertung. Mehr Infos findet ihr unter derwertstrom.de.